Tag, liebende Studierende. Das heutige Thema ist der Abschnitt 2, Konfigurationsmanagement. So, das kann man also als einen Oberbegriff für vier verschiedene Sachen sehen, die da sind: Versionsmanagement, Release-Management, Änderungsmanagement und System-Building. Ja, da werden wir gleich noch drauf kommen, was man sich genau darunter vorstellen kann. Etwas näher werden wir uns im Rahmen dieses Moduls mit zwei Sachen beschäftigen. Das sind das erste Versionsmanagement und das vierte System Building oder auch Bildmanagement, könnte man vielleicht dazu sagen. Konfigurationsmanagement wird immer wichtiger. Warum? Weil ja die Systeme immer komplexer werden. Und um da die Übersicht zu behalten und zwischen den Versionen zum Beispiel nicht durcheinander zu kommen, was gebe ich jetzt raus als Release, welche Änderungen gibt es, wie sollen die eingepflegt werden, wann wurden die eingepflegt, was ging da eventuell schief und so weiter, haben die also eine zunehmende Bedeutung. Das geht also Hand in Hand mit der Feststellung von David Parnas, dass wir immer genau dann die Softwaretechnik brauchen, wenn wir die Software im Team entwickeln und wenn es mehrere Versionen einer Software gibt oder geben soll. Also Multi-Person Construction of Multi-Version Programs. So hat er das kurz und knapp charakterisiert. Ja, was drückt das also aus? Es geht um ein verteiltes, paralleles Arbeiten an Projekten. Das ist heutzutage der Standardansatz für alle mittleren und größeren Softwareprojekte. Das wird also mit Konfigurationsmanagement ermöglicht. Wir brauchen gute Werkzeuge dafür. Das wird auch der anschließende Foliensatz sein. Konfigurationsmanagement-Werkzeuge, da kommen wir also auch noch genauer drauf. Und um gleich mal hier schon ein Beispiel zu bringen: Linux-Kernel, das ist ja das größte Open-Source-Softwareprojekt der Welt. Wie wird das verwaltet? Ja, dafür nehmen wir Git. Und das ist ein sehr mächtiges Tool für das Versionsmanagement. Ja, Konfigurationsmanagement gibt es aber nicht nur bei Software, sondern die Ursprünge liegen in anderen Bereichen, beim Militär wie so oft, aber auch beim Automobilbau. Quellen dafür sind hier angegeben. So, um das also ein bisschen abzugrenzen gegenüber den anderen Branchen, wo es auch auftritt, wenn man das, oder könnte man es auch genauer nennen, Software Configuration Management oder SCM. In der Kurzform aus dem Kontext heraus, im Informatikstudium müsste aber klar sein, dass wir dann immer dieses meinen, auch wenn wir die verkürzte Form verwenden. Motivation und Grundidee. Wir haben keine stabilen Anforderungen. Das ist wirklich nichts Exotisches, sondern das ist der Normalfall. Und deswegen müssen ja Änderungen in den Anforderungen, die in der Software dann umgesetzt werden. Somit haben wir automatisch verschiedene Versionen vorliegen. Ja, im Ergebnis, das hat ja zur Entwicklung agiler Entwicklungsmethoden geführt, ab etwa 2000. Ja, und damit haben wir auch nicht nur bei der Software verschiedene Versionen vorliegen, also bei dem Programm selbst, der Implementierung, sondern auch bei den Testfällen, beim Handbuch und so weiter. Ja, das tritt alles jeweils in verschiedenen Versionen auf. Das ist auch was ganz normales. So, wenn es jetzt ein bisschen komplexer wird, sehr offensichtlich, sehr klar zu sehen, hat man also die Gefahr. Naja, was kann passieren? Man ändert aus Versehen die falsche Version. Das ist nicht schön, hat man dann doppelten Aufwand. Irgendwann merkt man es hoffentlich. Dann noch etwas kritischer ist bei den Releases, bei den Auslieferungen an den Kunden. Wenn da was schief geht, das ist natürlich eine Art Katastrophe. Dann ihre Reputation, Ihr Ruf als Firma wird darunter leiden, wenn Sie irgendwas Falsches, Verrücktes ausliefern. Oder Sie finden einfach nicht mehr Quellcode, den Sie eigentlich benötigen im Speicher. Das ist auch keine schöne Situation. Also, wir müssen ein bisschen Ordnung reinbringen. Was geht mit Konfigurationsmanagement? So, der Somerville hat es mal definiert. Das ist jetzt auch nicht so überraschend, die Definition. Aber hier haben wir es nochmal rot auf weiß stehen. Configuration Management ist die Management of an evolving software system. So, dabei liegt der Fokus wirklich auf der Evolution. Prozessmanagement und Qualitätssicherung sind auch wichtige Sachen, aber die sind hier zunächst mal ausgeklammert. Die kommen wir später noch drauf. Also das kann man orthogonal dazu machen oder betrachten. Und hier sind erstmal mal vier andere Sachen wichtig beim Konfigurationsmanagement, worauf der Fokus liegt. So, die Software soll in einer kontrollierten Art geändert werden, dass man also immer Ordnung hat und den Überblick behält und auch mal was rückgängig machen kann. Ja, dafür, für dieses Rückgängigmachen sind eben diese Metadaten sehr nützlich, mit Zeitstempeln zum Beispiel. Das ist Logging, was durchzuführen ist jeweils. Die Aktivitäten hier nochmal in der schematischen Übersicht. Was kann es da geben? Also die Artefakte erstmal hier in den Rechtecken: Komponentenversion, Änderungsvorschläge, Systemversion, System Releases. Und Komponentenversion und Systemversion verbinden wir über System Building. Das wäre also Bildmanagement. Hier geht es darum, dass wir Sachen zu einem Artefakt, zu einem ausführbaren System zusammenbauen. In der Wolke hier mal dargestellt. Werkzeuge dafür als Beispiele genannt sind Make, End und Maven. Änderungsmanagement bringt jetzt zusammen Systemversion, Änderungsvorschläge und System Releases. Hier muss man mal eine Aufwand-Nutzen-Rechnung machen. Daran kann man dann entscheiden, ob die Änderungen überhaupt durchgeführt werden sollen und wenn ja, wann. Also jetzt sofort, das wäre die höchste Wichtigkeit bei kritischen Fehlern, oder kann man es bei kleineren Fehlern ein bisschen rausschieben bis zum nächsten Release. Wie sieht das also aus? Und hier gibt es auch wieder typische Tools, Bugzilla, Jira oder ClearQuest. Release-Management. Die Software wird auf ein Release vorbereitet. Hier brauche ich Logging mit dafür. Versionsmanagement. Wir haben erstmal linear können wir Versionen anordnen, aber auch Verzweigungen werden ermöglicht und Zugriffskonflikte sollten behandelt werden, also um parallele Entwicklungen zu ermöglichen. Und hier wieder Tools dafür als Beispiel Subversion, Git und Mercurial. Ja, was soll eigentlich gemanagt werden beim Konfigurationsmanagement? Wir unterscheiden hier in Software-Elemente zunächst mal. Das sind maschinenlesbare, also in der Regel digitale Artefakte, die als Datei vorliegen und ja, Entwurf, Quellcode, Testdaten, Handbuch. Diese Sachen alle oder auch die Dokumentation kann natürlich auch als Datei vorliegen. Ja, also Handbuch ist ja ein Beispiel für Dokumentation, insofern steht das hier schon da. Die sind maschinenlesbar und das sollte gemanagt werden, ja. Aber es gibt auch Quellelemente und die sind manuell erstellt. Häufig sind das Textdateien natürlich und die kann man mit dem Texteditor dann halt erstellen. Oder es können auch Diagramme sein. Beim Diagrammeditor kann man natürlich auch Diagramme erstellen oder auch Bildskripte gehören auch mit in diese Kategorie rein, wie Sie es hier in der Anmerkung sehen. Ja, abgeleitete Elemente. Also das ist jetzt die Unterscheidung in Quellelemente und abgeleitete Elemente. Abgeleitete Elemente werden nämlich nicht mehr manuell erstellt, sondern durch Tools, durch Werkzeuge erstellt und zwar vollautomatisch. So, was soll jetzt gemanagt werden? Das ist ja die Überschrift hier, die Frage, die zu beantworten ist. Tja, die Quellelemente, die sollten gemanagt werden, während die abgeleiteten Elemente normalerweise nicht gemanagt werden. Warum? Naja, die kann nicht mehr jederzeit mit vernünftigen Werkzeugen auch recht schnell erstellen aus den Quellelementen. Also brauche ich sie nicht extra zu managen. Das würde mir nämlich sonst, ex würde ich mir sonst extra Probleme einhandeln. Was ist jetzt ein Konfigurations-Item? So bezeichnen wir ein Artefakt, das unter die Konfigurationskontrolle gestellt wurde. Jedes solches muss einen eindeutigen Namen haben und es liegt dann in verschiedenen Versionen vor. Was ist jetzt so eine Version? Man kann es als Instanz eines Konfigurations-Items ansehen im Sinne der Objektorientierung mit einem Zeitstempel versehen. Das ist also ein Metadatum. Und muss eine eindeutige ID, also die eindeutige ID setzt sich dann zusammen aus dem eindeutigen Namen des Konfigurations-Items und der Versionsnummer in der Regel. Ja. Konfiguration und Baselines sind auch zwei Begriffe, die hier auftreten. Die wollen wir gegeneinander abgrenzen. Die Konfiguration ist eine Menge von Versionen mit kompatiblen Schnittstellen für einen bestimmten Zweck. Also diese Schnittstellengeschichte wird hier relevant. Die müssen zueinander kompatibel sein. Erst dann kann ich von der Konfiguration sprechen. So, sobald ich von einem einzigen Konfigurations-Item eine neue Version erstelle, führt das dann automatisch zu einer neuen Konfiguration. Eine Baseline ist jetzt eine, also Baselines sind, die Menge der Baselines ist eine echte Teilmenge der Menge der Konfigurationen und das sind also nur diese bewährten Konfigurationen dann. Was bedeutet bewährt in diesem Zusammenhang? Die Stabilität sollte bestätigt sein. Ja. Und wenn ich irgendwie feststelle, etwas hat nicht so gut funktioniert, ich sollte mal ein paar Schritte zurückgehen, dann ist es gut, auf so eine Baseline zurückzugehen. Ein Release ist dann eine Konfiguration mit dem Zweck der Auslieferung an den Kunden. Typischerweise, an den Kunden sollte nur etwas Bewährtes rausgegeben werden. Typischerweise sollte es eine Baseline sein. Das muss aber nicht, aber das ist natürlich eine Empfehlung. Wie kann ich jetzt die Konfigurations-Items verwalten? Ja, mit einem sogenannten Repository. Das ist einfach eine spezialisierte Datenbank, ein verwaltetes Verzeichnis. Das Repository ist eine Art Spiegel der Projektstruktur, aber temporäre Ordnerdateien werden schon mal nicht mit übernommen. Wie der Name schon sagt, die sind jetzt schon temporär, sind ja nur temporär und damit brauche ich sie nicht mit dauerhaft abzulegen im Repository. Ja? So, das ist ja ein ganz besonderer Zweck jetzt, eben diese Versionsverwaltung und dafür, um darauf schnell zugreifen zu können und das schnell ablegen zu können, werden in der Regel herstellerspezifische Formate verwendet. Ja, sie werden des Weiteren häufig in Entwicklungswerkzeuge wie zum Beispiel Eclipse integriert und sie setzen eine Versionskontrolle ein. So, es entsteht also eine Versionshistorie und das Löschen kann als Spezialfall einer Änderung angesehen werden. Das ist ein typischer Ansatz hier. Wie sieht das typische Arbeitsschritt aus? Im Projekt wird mit einer Arbeitskopie in einem lokalen Arbeitsbereich gearbeitet. Und das wird auch dann vom Versionsverwaltungssystem verwaltet. Ja. Das Repository liefert uns eine solche Arbeitskopie. Dieser Vorgang heißt Checkout. Dann kann ich diese Arbeitskopie aktualisieren, Update. Und dann bin ich mit meinen Änderungen zufrieden. Über die Granularität kann man jetzt noch streiten. Das werden wir sehen, wie oft ich das machen sollte. Diese sollten dann übertragen werden. Das heißt Check-in oder Commit. Das ist also ein ganz typisches Anwendungsszenario, diese drei Schritte in dieser Reihenfolge. Versionsmanagement, wozu mache ich das? Ja, erste Absicht hierbei ist die Identifikation von Versionen und Releases, dass ich da also den Überblick erhalte, dass es geordnet zugeht hier. Speichermanagement. Ich könnte natürlich auch mir immer ein neues Verzeichnis anlegen, einfach für eine neue Version. Damit würde ich aber meine Festplatte oder allgemein meinen Datenträger ziemlich schnell vollkriegen. In der Regel sind es ja bloß kleine Änderungen dann. Und wenn ich das eben einem Werkzeug überlasse, das vernünftig zu verwalten, dann kann ich die Redundanz rausbringen oder reduzieren zumindest. Ich kann damit auch parallel entwickeln. Ich habe eine Aufzeichnung und Änderungshistorie und das Projektunterstützung, also die Teamarbeit wird auch unterstützt. So, dabei gibt es verschiedene Prinzipien. Einmal die Delta-Kodierung und es gibt einen Gegensatz zwischen einem pessimistischen und einem optimistischen Vorgehen. Das werden wir uns anschauen und auch drei Typen der Verwaltung, lokal, zentral und verteilt. So, diese Geschichte, Versionsmanagement, gibt es auch bei anderen Medien, zum Beispiel bei Büchern und bei Spielen. Da heißt das Auflage oder spricht man von Auflagen, wenn es nur um kleine Änderungen geht. Und es heißt Ausgabe bzw. Edition, wenn es größere Änderungen gibt. Das sind gebräuchliche Begriffe in diesen Branchen, sind im Prinzip auch Versionen, dass man da noch eher eine Vorstellung bekommt aus vielleicht alltagstauglicheren Branchen. Auf Systemebene gibt es verschiedene Versionierungsschemata. Release.Level ist eins. Größere Änderungen wären Release und kleinere Änderungen wären Level. Ich kann aber auch noch Zweige einführen. Jetzt auch ein vierstufiges Schema: Release, Level, Branch, Sequence. Oder dann hier nochmal das weiter, ein Zweig eines Zweigs. Ja. Hier mal ein Beispielgraph angegeben, wie das aussehen könnte. Naja, das kann also recht langes werden, so ein Schema, das ist aus dem Balzer hier übernommen. Die feinste Granularität wird erreicht mit einer Bildnummer oder einem Bilddatum, also einem Bildzeitstempel sogar allgemeiner gesagt. Also die Uhrzeit innerhalb eines Tages könnte dann auch noch zur Unterscheidung innerhalb eines Tages dienen. Es gibt verschiedene Reifegrade, Alpha, Beta-Versionen, Release-Kandidaten oder dann Release wäre die Endversion. Ja, bitte beachten Sie, Markennamen mit Versionen können Lücken bzw. Sprünge aufweisen. Naja, das hat Businessgründe, Vermarktungsgründe. Denken Sie zum Beispiel an Windows, werden Windows 7, Windows 8, Windows 9 gibt es nicht und dann Windows 10. Und das gibt es auch bei Textverarbeitungen und so weiter, solche Geschichten. Semantic Versioning. Das ist ein Ansatz, der auf Beobachtungen beruht. Es kann nämlich, wenn man das so wie bisher vorgeschlagen, relativ locker handhabt mit der Versionierung, mit den Versionsnummern, kann das zu Risiken und Problemen bei Projekten mit vielen Abhängigkeiten führen. Die da sind. Erstes Problem, was auftreten kann, Version Lock. Das ist die Unfähigkeit, ein Paket zu aktualisieren, ohne dass alle abhängigen Pakete dieses Pakets ebenfalls aktualisiert werden müssen. Da müssen Sie immer wieder alles aktualisieren, ist ein Riesenaufwand und das will man eigentlich nicht. So, zweite Geschichte, die passieren kann, ist die sogenannte Version Promiscuity, Promiskuität. Ein bestimmtes Paket gibt dann vor, dass es mit mehr zukünftigen Versionen seiner abhängigen Pakete kompatibel sei, als angemessen ist. Das erste Version Lock wäre eine zu strikte Handhabung, das zweite eine zu lasche Handhabung. Also das zweite, wenn ich zu viel garantiere, zu große Garantien abgebe, die ich dann nicht halten kann, das ist auch schlecht. Also beide Extreme sind schlecht. Und wenn jetzt mindestens eins der beiden Probleme auftritt oder sogar kombiniert, das ist natürlich noch schlimmer, dann spricht man von einer Dependency Hell, also einer Hölle, Abhängigkeitshölle. Also der Ansatz ist dann der Versuch einer Standardisierung. Und hier wird jetzt das Benennungsschema Major, Minor, Patch vorgeschlagen, also auf drei Stufen. Und wir fangen mal auf dem niedrigsten Level an, Bugfix. Eine Fehlerkorrektur. Solche Änderungen werde ich immer haben. Und ich lasse hier die API gleich. Neue Features, dann wäre es eine Minor-Änderung. Die API bleibt aber weiterhin gleich. Nach dem Feature-Request oder Major. Wenn ich sogar die API ändere, dann müsste ich das in der Major-Nummerierung abbilden. Also der Anfang ist bei 010 und es sind jeweils keine führenden Nullen zugelassen. Das mal als ein Hinweis, können Sie auch bei Ihrem Projekt verwenden oder sollten Sie, um da eine bessere Übersicht zu haben. Hier ist die Quelle angegeben, auch um das noch besser erklärt ist. Delta-Codierung. Es gibt hier eigentlich zwei Ansätze mindestens, ein Vorwärts-Delta und ein Rückwärts-Delta. Und Delta-Codierung heißt erstmal Codierung der Unterschiede. Delta ist ja, kennen Sie von der Mathematik, Delta T oder sowas, Temperaturdifferenz, ist eine Codierung der Unterschiede. Und jetzt stellt sich die Frage, Welche Version speichere ich vollständig ab? Mindestens eine muss ich ja vollständig abspeichern. Erst dann kann ich Unterschiede ablegen, um die Redundanz zu reduzieren. Aber ein Unterschied ist, er hat ja immer einen Bezugspunkt. Also ich brauche mindestens eine vollständige Version. Da kann ich, die beiden Möglichkeiten sind hier, die älteste oder die neueste Version vollständig abzulegen. Wenn ich die älteste vollständig ablege, dann habe ich hier dieses erste Schema. Main C soll die Datei sein, 1.0 bis 1.3, und dann habe ich hier diese drei Vorwärts-Delta-Codierungen. In der Regel werde ich aber die neueste Version viel häufiger benötigen, möchte ich viel häufiger darauf zugreifen, dann ist es sinnvoller, das Ganze als Rückwärts-Delta zu organisieren. Dann lege ich also in diesem Beispiel meine Main.c in der Version 1.3 vollständig ab und habe dann komme auf die 1.2, 1.1 bzw. 1.0, die ich deutlich seltener benüge, mittels der inversen Transformation, das hier als hoch minus 1 jeweils gekennzeichnet. Ja. Für Textdateien oder auch Quelldateien funktioniert das Verfahren sehr gut. Dann erreicht man eine sehr hohe Kompressionsrate. Für Binärdateien ist es aber zunächst mal nicht geeignet. Binärdateien können Sie aber in der Regel generieren und mit einem Compiler und mit einem Build-Tool, und deswegen brauchen Sie es dafür eigentlich gar nicht, entsprechend der vorherigen Empfehlungen, und somit verträgt sich das recht gut. Aber moderne, neuere Tools, in Subversion, in modernen Versionen, da gibt es moderne Algorithmen, sogar das gehen würde und ganz gut unterstützt wird. Jetzt nochmal der Gegensatz zwischen dem pessimistischen und dem optimistischen Vorgehen. Log Modify Write wäre das Szenario beim pessimistischen Vorgehen. Ja. Nur jeweils ein Nutzer kann zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Datei editieren. Das ist also ein sequenzielles Vorgehen. Und davor muss er die explizit sperren, die Datei, und danach wieder freigeben, also entsperren. Und während dieser Zeit sind also alle anderen Nutzer ausgeschlossen und dadurch kann so gut wie nichts schiefgehen. Das sehen Sie unten schematisch abgebildet mit diesen Schlössern und mit der Zeitachse. Die optimistische Variante dort ist das Szenario, sind die Arbeitsschritte, der Ablauf Copy, Modify, Merge. Nutzer können jederzeit eine Arbeitskopie erhalten vom Repository, und bei sich widersprechenden Änderungen müssen die Varianten verschmolzen werden. Das kann manuell geschehen, diese Verschmelzung, oder auch automatisch. Für Binärdateien haben wir wieder einen Problemfall hier. Also rot eingekreist hier dieses Merge, dieses Verschmelzen. Gut, damit schließen wir erstmal den Teil ab. Der andere Teil im nächsten Audio. Danke.